Big Show 640er, also Sportradar 360. Und natürlich beginnen wir auch in dieser Woche im Lichte der nun feststehenden Achtelfinalisten in der Champions League mit dem Fußball. Und ich freue mich sehr, dass jener Mann, der am Dienstag, und da bin ich gespannt auf sein Urteil, ob es immer noch die heiligen Hallen von Old Trafford sind, dort vor Ort die Bayern kommentiert hat. Jonas Friedrich, guten Morgen, lieber Jonas.
Einen wunderschönen guten Morgen, Jens. Hallo zusammen.
Und ein Mann, der die Engländer natürlich kennt, und die englische Premier League kennt, wie aus der Westentasche, aber auch die Bundesliga, ist Thomas Böker vom Kicker. Servus, Thomas.
Hallo, guten Morgen.
Jonas, war es für dich das erste Mal in Old Trafford? Und ist es wirklich, ist das eine der Stätten, wo man reingeht und sagt, okay, das hat mir noch gefehlt?
Nicht das erste Mal, aber es ist auch beim dritten Mal immer noch echt super, super. Ich muss gerade überlegen. Aber es ist, was für ein Luxus, meine Güte. Es ist ein fantastisches Stadion. Es ist, man sieht das aus der Entfernung und es hat eine Ausstrahlung, es hat eine Aura. Es ist eine Art Museum. Allein durch diesen Munich-Tunnel zu laufen oder eigentlich an jeder Ecke ist irgendeine Memorabilia. Es ist ganz, ganz großartig. Ja, und dann fängt das Spiel an. Und dann... das ist, also sagen wir so, es ist ein fantastischer Ort, es ist ein mythischer Ort, aber im Moment wird er nicht Woche für Woche mit Leben gefüllt.
Ja, das wäre so meine Anschlussfrage gewesen an dich, Thomas. Wie lang kann Old Trafford noch wettmachen, was die Mannschaft von Manchester United nicht bietet?
Ja, das ist ja nicht nur das Stadion dann was das etwas wettzumachen hat, sondern der gesamte Club muss dafür einstehen und muss das überbrücken, diese maue Zeit, die jetzt allerdings schon ein paar Jahre anhält. 2013 letzter Premier League-Titel, zwischendurch mal die Europa League gewonnen, aber ansonsten ja recht mau eben auch vor allem für die Ansprüche, und da reicht dann das Stadion auch nicht mehr irgendwann, sondern die Finanzen, sagen wir mal so, die stimmen ja noch aufgrund ja des Kapitals und so weiter, auch wenn natürlich auf der anderen Seite dann Schuldenberg ist und so weiter, aber sie haben natürlich noch die Mittel. Was sie daraus machen, ist natürlich das Schlechte. Sie geben ja nicht wenig Geld aus, aber offensichtlich zu viel für die falschen Leute, und dementsprechend kommt das dann dabei raus, dass man Vierter wird in der Champions League Gruppenphase. Das ist unfassbar in dieser Gruppe eigentlich. Also nichts gegen Kopenhagen, Galatasaray, aber auch vor allem Kopenhagen hat sich das auch wirklich verdient, Platz 2. Aber das darf natürlich Manchester United nicht passieren. Wir sprechen immer noch vom englischen Rekordmeister, und das ist einfach kein Bild, das man international so abgeben darf.
Jonas, du hast ja am Samstag die Bayern gehabt in der Konferenz in Frankfurt bei diesem 1:5, auf das wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen. Ich kenne mich ja nicht aus im Fußball, aber selbst ich hatte das Gefühl, Manchester United kann den Bayern bei allen Problemen, die Bayern möglicherweise in der Abwehr haben oder tatsächlich in der Abwehr haben, aber Manchester United kann den Bayern nicht wehtun. Und das ist und mir war eigentlich völlig klar, dass die Bayern das gewinnen werden, obwohl sie es nicht gewinnen müssen. Ab wann hat sich, wenn überhaupt, dieser Eindruck auch bei dir verfestigt, oder bist du auch schon mit dieser Einstellung in das Spiel reingegangen?
Von der ersten Sekunde an war nichts zu spüren, keine Energie, nicht auf dem Platz, auch im Stadion, kein Glaube, kein Funke. Also im Gegenteil, das war ja eigentlich eher dann noch so eine Haltung jetzt von der Mannschaft. Die haben ja eher so gespielt, als seien sie froh, wenn sie mit einem ordentlichen Ergebnis da rauskommen wollen. Das muss man wirklich so sagen. Ich kann das auch ein Stück weit nachvollziehen. Die haben zuvor gegen Bournemouth 0:3 verloren zu Hause. Und sind selbst in den guten... die Mannschaft hat eigentlich eine gute Substanz, derzeit allerdings nicht. Es ist eine ewig lange Verletztenliste und es ist eine multiple Krise von einzelnen hochveranlagten Spielern. Die Mannschaft ist nicht besser als das, was jetzt dort gerade spielt. Ich habe in der Vorbereitung und auch so immer mal wieder Manchester United-Spiele geguckt und intensiv jetzt 2-3 Spiele zuvor geguckt, und das kam in keiner Weise überraschend, sondern das war genau das, was man erwarten musste. Und Die sind völlig verdient Vierter in dieser Gruppe. Die sind fair bewertet mit diesem Ergebnis. Muss man einfach sagen. Kopenhagen war besser, Istanbul war besser. Unglaublich fehlerhaft ist Manchester United. Und im Grunde wäre es für die Bayern eine reine touristische Spazierfahrt zu alten Freunden gewesen, wenn das nicht unter diesem Eindruck des 1:5 gestanden hätte, ne? Und insofern war das jetzt eigentlich alles in allem ein auch sportlich dankbarer Ausflug, weil die Bayern sich so einigermaßen rehabilitieren konnten. Der letzte Eindruck ist ja immer der, der bleibt. Und dementsprechend ist das 1:5 damit auch so ein Stück weit abgehakt.
Wir kommen gleich zu den Bayern, aber Thomas, noch die Frage, diese elendslange Verletztenliste, die der Jonas anspricht, ist das auch noch wie soll ich sagen, das Kissen, auf dem sich Erich ten Hag ein kleines bisschen ausruhen noch kann? Oder empfängst du Signale, dass die Geduld mit Erich ten Hag, von dem also ich war begeistert von Ajax Amsterdam, von dem Fußball, der da gespielt wurde, aber irgendwas scheint ja da bei Manchester United noch, Klammer zu, Klammer auf, noch Klammer zu, nicht zu stimmen. Wie lange denkst du, werden die Eigentümer von Manchester United noch Geduld haben mit Erich ten Hag?
Ja, das kann ich nicht seriös beantworten, weil ich nicht in deren Köpfe gucken kann. Aber sie haben sicherlich allen Grund, das Ganze kritisch zu beobachten, auch den Trainer. Aber letztlich, es ist dann immer ein bisschen einfach, das auf Erik ten Hag oder überhaupt auf den Trainer dann zu schieben, wenn man so ein Gesamtbild abgibt. Was natürlich verwunderlich ist, dass er selber offensichtlich die Ansprüche so weit runterschraubt, dass er schon mit Kleinigkeiten da zufrieden ist. Und das meinte ich vorhin mit, dass so darf sich United nicht präsentieren. Die müssen höhere Ansprüche haben. Und das beginnt dann auch beim Trainer. Und ob er intern dann was anderes erzählt, mag sein. Aber was er dann nach außen erzählt, das ist natürlich dann auch nicht so, dass man den Eindruck hat, dass das Ganze irgendwie, ja, so richtig vor einer Wende steht. Und was mich am meisten gewundert hat, ich war jetzt nur Fernsehzuschauer, aber es kam ja überhaupt keine Stimmung rüber. Die waren ja noch nicht mal wütend, die Fans. Und das ist was ein ganz schlechtes Signal, wenn man schon resigniert hat und noch nicht mal mehr sauer ist auf die Spieler, die das da abliefern. Dann, ja, ist es schwierig dann natürlich auch für einen Trainer dann gegenzusteuern, aber man muss ihn tatsächlich auch ein bisschen in Schutz nehmen, wenn man eben, ich habe vorhin gesagt, seit 10 Jahren jetzt ohne Titel in der Premier League, und das war nicht 10 Jahre Erik ten Hag, sondern da waren noch ein paar andere Trainer, die es nicht hingekriegt haben. Und dann liegt da wohl etwas Grundsätzliches dann im Argen, von der fehlenden Kompetenz im Board bis hin zu, ja, wie gesagt, überteuerten Spielern, und dann letztlich, ja, was soll dann auch dabei rauskommen? Also das entbindet ihn sicher nicht von der Verantwortung. Könnte sich auch besser machen, aber da jetzt einfach dann Trainer X gegen Y auszutauschen, weiß ich nicht, ob das jetzt dann sofort besser würde.
So, haben wir eine
Das
Frage.
mit dem Publikum ist im Übrigen ein wesentlicher kultureller Unterschied auch zwischen England und Deutschland. Also in England ist das einfach sehr selten, dass so eine wirklich so eine Wut entsteht. Also den Gedanken hatte ich auch. Wäre das, was weiß ich, eine deutsche Mannschaft gewesen, was weiß ich jetzt, Schalke in seinen besten Tagen, und hätte so eine Leistung gezeigt, also die Arena, da wäre das Dach weggeflogen. Die wirklich eine gedankliche Mistgabe hätten die Leute in die Hand genommen. Da sind die Engländer ein bisschen höflicher, ein bisschen zurückhaltender, die sind einfach leise enttäuscht und sind da sehr, sehr viel geduldiger und verzeihender. Man muss sich bei Man United, das denke ich auch immer wieder, einfach nur mal so vergegenwärtigen, wenn man einen Schritt zurück macht, ne? Wenn man nur mal so die letzten 12 Monate durchgeht. Und das waren noch nicht mal die chaotischsten der letzten Jahre. Aber in etwa vor einem Jahr hat Cristiano Ronaldo in einem Interview erklärt, dass er also von dem Trainer gar nichts hält und dass er sich am liebsten und mit der Mannschaft eigentlich auch nichts mehr zu tun haben will. Ging dann raus. Dann ging es weiter. Dann kam Mason Greenwood, gegen den wurde ermittelt. Es gab einen erbitterten klubinternen Streit, wie damit umzugehen ist. Jadon Sancho hat seinen Trainer öffentlich der Lüge bezichtigt. Lisandro Martinez verletzt. Dann hat Antony schwere Anschuldigungen, denen er sich gegenüber sieht. Der 95-Millionen-Mann, ein Ten Hag-Mann. Der Torwart grapscht dreimal entscheidend daneben. Und das sind alles so Dinge, plus die Verletztenliste, das sind nur die letzten 12 Monate, und dann lasse ich jetzt noch das 0-7 gegen Liverpool und das Pokalfinale mit dem ersten Gegentreffer nach 12 Sekunden, das lasse ich alles noch weg. Also das ist schon alles, das ist schon auch echt viel, was da so schief geht und was da so passiert. Und das ist eine unglaublich große negative Energie, die ja, diesen Club und diese Mannschaft umgibt.
Also diese Negativspirale zeigt sich ja vor allem an dem Onana, wenn man bedenkt, dass der Inter Mailand letztes Jahr noch mitgeholfen hat, ins Champions League Finale zu bringen.
Ja.
Und du hast ja recht, das war ja, er hat auch dann eigentlich einen ganz passablen Start in der Premier League, aber dann quasi mit Beginn der Champions League und dem Spiel in München ging es ja dann komplett bergab. Und so jemand stabilisiert das Ganze natürlich dann auch nicht. Und dann kommt eins zum anderen, wenn dann mit die wichtigste oder die wichtigste Position in der Mannschaft dann derart flatterhaft ist.
Jetzt habe ich, um auf die andere Seite, wo das Gras sehr viel grüner ist, zu wechseln. Jonas, ich habe eine Klasse in diesem Jahr, die ist so unfassbar fußballverrückt. Das sind junge Menschen, die ihr sauer verdientes Geld auch bei diversen Wettbüros dann anbringen, also ein, zwei zumindest. Aber die meisten davon sind Bayern-Fans. Und ich habe da jetzt gestern mal so ein bisschen reingefragt, wer war für euch denn der letzte Bayern-Trainer, wo es einfach nur gefühlsmäßig so richtig stimmig war zwischen dem Club, zwischen den Fans, zwischen den Spielern. Wo habt ihr denn das Gefühl gehabt, das passt besonders gut? Und erstaunlicherweise, also manche haben gesagt, der letzte wäre Hansi Flick gewesen, ist noch nicht so weit zurück, aber ein, zwei sind sogar so weit zurückgegangen, dass sie gesagt haben, na, das letzte Mal hat man bei Jupp Heynckes das Gefühl gehabt. Wenn du jetzt, Jonas, auf die Gemengelage Thomas Tuchel und FC Bayern München schaust, ist das eine Zweckehe oder ist das eine Liebesheirat?
Also, ich denke, das ist eigentlich nach wie vor, es ist weder noch, das kann funktionieren und kann gut gehen. Ist es bislang eine Erfolgsgeschichte? Jein, eher nein, aber es ist sehr vielschichtig und nicht einfach zu bewerten. Ich würde die ersten Monate komplett streichen. Ich finde, das ergibt einfach keinen Sinn, da drauf zu gucken. Und wenn du jetzt auf die Phase guckst, die bisherigen Monate, dann ist es im Ergebnis total in Ordnung, bis auf Saarbrücken und Frankfurt. Der Rest ist absolut okay. Die Spielweise, ja, könnte besser sein. Auf der anderen Seite denke ich immer, es ist halt auch eigentlich, ist es wirklich seine Mannschaft? Ist es wirklich sozusagen eine Tuchel-Mannschaft? Und wenn ich nochmal einen Schritt zurücktrete, wenn ich nur den Kader vergleiche mit dem Kader, den Hansi Flick sozusagen in der Champions League-Saison hatte, komme ich irgendwie schon zu dem Schluss, dass der Vergleich natürlich auch einfach hinkt. Also der Kader ist nicht so gut wie damals, 2020. Der 2020-Kader war viel, viel breiter. Und hatte, der jetzige Kader hat schon ein paar Baustellen. Und es ist vielschichtig. Es klickt nicht so richtig, das stimmt. Es fühlt sich nicht so an, als sei da alles bestens. Aber ich meine, auch da, man schaue sich die Umstände an. Thomas Tuchel wird zu einem total merkwürdigen Zeitpunkt reingeschmissen in diese Elf oder in diesen Club. Freiwillige Entscheidung, er hätte auch Nein sagen können. Ja, dann seine zwei Hauptverantwortlichen, die sind dann weg, weil sie sich genau wegen der Personalie verhoben haben. Kahn, Salihamidzic, muss sich dann einruckeln finden mit einer neuen Konstellation. Der Transfersommer war unglücklich, abgesehen von Harry Kane. Sehr unglücklich. So, und deswegen würde ich das irgendwie so, es ist irgendwie so gefühlt im Bereich 2 bis 3, also jetzt in Schulnote ausgedrückt. Ich kann mir gut vorstellen, dass mit einer geglückten Transferphase im Winter, hey Bayern, ganz ehrlich, Bayern kann dieses Jahr die Champions League gewinnen. Dabei bleibe ich. Also sie sind mit ein bisschen Losglück und ein bisschen Tagesform im Viertel- und Halbfinale. Die können das schaffen. Und dann werden wir uns im Mai alle hinstellen und erklären, war doch klar und ist ja auch der beste Kader aller Zeiten. Hey, aber natürlich kann es auch im Viertelfinale schon wieder rum sein, mit, wenn du natürlich, wenn so eine Leistung kommt wie gegen Frankfurt. Das ist das Spektrum, das diese Mannschaft und dieser Club gerade hergibt. Aber deswegen bin ich Dezember 2023 einfach sehr vorsichtig, was so richtig feste Einschätzungen angeht, weil ich finde, es ist in allen Richtungen offen.
Jetzt ist die Idee bei Christoph Reunter gewesen, Thomas, dass er ein kleines bisschen was aus Salzburg mitbringt, dass man dort eben dann nicht die Spieler einkauft, die ohnehin schon im obersten Regal angeboten werden. Was erwartest du im Winter? Also wenn die Bayern wirklich nachrüsten wollen und werden, wie es Freund ja auch angekündigt hat, gibt es überhaupt genug Spieler, die dem Anforderungsprofil des FC Bayern genügen oder reicht auch schon ein solider rechter Außenverteidiger zum Beispiel?
Ja, der reicht zumindest insofern, dass man erstmal quantitativ eine Alternative mehr hat oder überhaupt eine Alternative hat, muss man ja mittlerweile sagen, weil Laimer ist ja originär kein rechter Außenverteidiger, sondern der spielt da jetzt dann zwischendurch mal, wenn kein anderer da ist. Und Goretzka spielt Innenverteidiger, wenn kein anderer da ist und so weiter. Und das sagt ja dann über den ja, Zustand des Kaders erstmal rein quantitativ vieles aus. Und dann kommen wir noch zur Qualität. Und da ist es im Winter dann nicht nur bei Bayern, sondern auf dem ganzen Transfermarkt so, wer gibt denn seine besten Spieler im Winter ab? Warum sollte das jemand tun? Und wenn er es tut, wird er sich entsprechend bezahlen lassen. Oder jemand kommt für völlig überteuertes Geld, weil der abgebende Club eben um die Notsituation des einkaufenden Clubs weiß. Aber wie gesagt, das ist kein Phänomen dann jetzt nur von Bayern, sondern das ist generell im Winter so. Und früher hieß es, wer im Winter nachlegen muss, hat seine Hausaufgaben nicht gemacht im Sommer. Das stimmt vielleicht jetzt mehr denn je, auch wenn Palinja und so weiter alles recht unglücklich war. Aber was unterm Strich eben zählt, ist, dass zu wenig Alternativen da sind in der Breite. Man kann aber auch, weil du es gerade angedeutet hast, mit jungen Spielern und so weiter. Man hat aber auch gesehen, dass man einen Pavlovic zum Beispiel reinschmeißen kann und der es richtig gut macht. Damit, ich weiß nicht, ob man damit dann gleich die Champions League gewinnt. Das ist ja auch sicher dann eine falsche Erwartungshaltung. Aber wenn man Spielern wie Pavlovic und Krejcik eine Chance geben will, wollte und das weiter tun möchte, dann sicherlich in der jetzigen Situation, natürlich in dem Wissen, dass da nur von Woche zu Woche und von Sieg zu Sieg gedacht wird, um die Stimmung aufrechtzuerhalten und das Ganze eben diesen höchst pragmatischen Ansatz eben haben muss. Und dann sind wir beim Trainer, der das umsetzen muss, diese Erwartungshaltung, und damit wenig Zeit hat, etwas zu entwickeln. Vielleicht auch nach seinen Vorstellungen. Zum einen natürlich wegen des engen Terminplans. Also neulich mal mehr Zeit hatten, was zu machen, ist dann das 1:5 dabei rausgekommen, wobei ich da keinen Zusammenhang sehe, beziehungsweise den halte ich für konstruiert. Und ja, was Tuchel entwickeln kann in kürzester Zeit, das hat er bei Chelsea bewiesen, als er einen völlig chaotischen Haufen übernommen hat auf Platz 10. Und in die Champions League geführt hat und zum Champions League Sieg, alles in einem halben Jahr. Und da sieht man, was er drauf hat. Und da gibt es auch, finde ich, keinen Zweifel, dass das immer noch so ist. Aber es sind eben gewisse Umstände, die ja ihn anders agieren lassen müssen als dort. Und dementsprechend ist auch seine Bewertung, wobei man die jetzt überhaupt nicht vornehmen muss, gibt es überhaupt keinen Anlass, da irgendwas jetzt abzuschließen, weil der Vertrag läuft noch ein bisschen und die Saison ist auch noch lang. Also fände ich das immer fair, erst zum Saisonende hin zu machen.
Machen wir. Kurze Pause.